Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und mit mir von der Partie sind heute noch
der Christian, auch Redakteur bei der Roadbike,
und der Franjo, Volontär bei der Roadbike.
Heute sprechen wir über das Thema, wie sicher ist Rennradfahren? Immerhin ein Sport, bei dem man auch mal stürzen kann und der im öffentlichen Straßenverkehr stattfindet. Hintergrund ist eine E-Mail. Die hat uns der Roadbike-Leser und Podcast-Hörer Christian geschrieben, Christian Kaden. Ich lese mal kurz vor. Christian schreibt: Ich hätte einen Themenvorschlag für eine der kommenden Podcast-Folgen für euch. Zwar etwas unkonkret, aber vielleicht wäre das trotzdem ein Thema wert. Ich bin erst vor 2 Jahren zum Rennradsport gekommen. Die immer wieder vorkommenden, schweren, teilweise auch tödlichen Unfälle von Radsportlern schrecken mich aber auf und ich frage mich dann mal mehr und mal weniger intensiv, ob man diesen Sport als junger Familienvater überhaupt ausüben sollte. Nach einiger Zeit verdränge ich dies allerdings wieder und gehe zum Alltag über und rede mir ein, dass das Ganze eine reine subjektive Wahrnehmung von einer Häufung von Unfällen ist. Wie geht ihr damit um? Ist das überhaupt ein Thema für euch beziehungsweise für den Podcast? Ja, ich würde sagen, natürlich ist das ein Thema für den Podcast und wir freuen uns immer über Themenvorschläge und Feedback. Von daher, ab dafür. Christian, Franjo, fühlt ihr euch sicher beim Rennradfahren?
Ich muss mir erstmal sagen, also junge Familienväter sind wir ja auch. Also ich auf jeden Fall,
Moritz auch. Also von daher, nicht, zum Glück.
Das Jung ist ja jetzt mal relativ, aber wir sind ja alle jung. Von daher kann ich den Gedankengang sehr gut nachvollziehen. Und ich muss sagen, mir geht es auch immer wieder mal, dass man drüber nachdenkt, wenn man von schweren, tödlichen Unfällen, Fahrradunfällen hört, dass man da schon irgendwie zwischendurch mal ins Grübeln kommt. Aber ich glaube, man kann das relativ gut ja nicht nur verdrängen, sondern muss es halt auch immer in Relationen sehen. Das ist so mein Aspekt, weil passieren kann immer irgendwas. Ja. Und mein basisgrundsätzlicher Gedanke ist, auf dem Sofa zu sitzen und Chips zu fressen, ist wahrscheinlich auf lange Sicht tödlicher, als sich auf der Straße fit zu halten. Weil ich meine, das ist immer so eine Risikowahrnehmung.
Also absolute Sicherheit kann es nicht geben, in keinem Bereich, in keinem Lebensbereich, das ist klar. Aber kann der Rennradfahrer denn auch was zu seiner Sicherheit beitragen oder sind wir ausgeliefert?
Also wir sind nicht ausgeliefert, aber ich denke schon, dass der Rennradfahrer sich auch was machen kann, indem er immer, ja, vorsorglich, wenn er gerade in der Stadt fährt, also da, wo 30 ist, ich kenne viele, die dann schneller als 30 fahren, dass man sich einfach auch mal anpasst und nicht immer mit 40, 50 auch in der 30er-Zone durchballert. Also da kann der Rennradfahrer schon ein bisschen was machen, weil ich kenne das selber im Training, dass ich mich manchmal zügeln muss, langsam zu fahren, aber es geht. Und es ist auf jeden Fall sicherer.
Also wenn man gerade wieder ganz dicke Beine hat und 8000 Watt tritt, dann nicht unbedingt immer sofort auf die Schnellstraße abbiegen, sondern auf dem Feldweg bleiben.
Ja, Moritz, wie ist es denn bei dir? Fühlst du dich sicher, wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist?
Also ich muss sagen, ich bin in den letzten Jahren, vor allen Dingen eben auch seit ich Familienvater geworden bin, seitdem ich Papa geworden bin, bin ich erheblich weniger auf den richtigen Straßen unterwegs, sondern ich versuche tatsächlich meine Streckenauswahl ein bisschen anzupassen. Also ich fahre weniger auf den größeren Autostraßen als in der Vergangenheit. Ich fahre dann eben die Feldwege, ich fahre tatsächlich auf dem Radweg. Ich fahre sehr viel mehr Gravel. Auch ein Aspekt ist dabei das Sicherheitsgefühl, dass ich halt im Wald einfach und auf Schotter einfach den Autos aus dem Weg gehe. Also das heißt nicht, dass ich mich unsicher fühle, aber es hat sich schon ein bisschen verschoben, muss ich sagen, ja.
Also ich werf da auch mal so ein bisschen den Blick in die Statistik rein. Ich meine, klar, Zahl der Verkehrstoten sinkt, aber die, was dann auch immer aus den Statistiken hervorgeht, so die Zahl der getöteten Radfahrer, die sinkt nicht in gleichem Maße. Ich meine, da gibt es verschiedene Gründe für. Man muss halt dann auch immer berücksichtigen, Radfahrer sind halt für die Statistik quasi alle, die Umi, die mit ihrem Hollandrad zum Metzger fährt, wie halt auch der sportliche Rennradfahrer, wie auch der Mountainbiker, wie auch der E-Bike-Fahrer. Ich meine, da spielt vieles mit rein.
Also da kann man nicht, konstant. Da kann man nicht draus ableiten, dass speziell Rennradfahrer eben in letzter Zeit mehr sterben würden auf der Straße oder nicht.
Nee, die Zahl ist relativ konstant. Genau. Die muss halt auch sehen, dass die Zahl der Radfahrer insgesamt halt steigt. Das ist ja eine sehr erfreuliche Entwicklung.
Der Radfahrenden auf der allgemein und nicht der Radfahrer, die getötet werden. Also die.
Genau, nee. Also es steigen mehr Leute aufs Rad, genau. Und dann bleibt die Zahl konstant. Das heißt, relativ gesehen sterben weniger. Das ist, wie gesagt, relativ erfreulich vom Effekt her einfach. Und da muss man dann letzten Endes auch sehen, wo passieren die tödlichen Unfälle. Mhm. Und da ist halt einer der mal schlimmsten und schwierigsten Fälle ist halt immer noch das Rechtsabbiegen der LKWs, die halt den Radfahrer auf dem Radweg nicht sehen. Also dieses, was natürlich immer so im Hinterkopf rumgeistert, wenn man mit dem Rennrad auf der Landstraße unterwegs ist, dass man von hinten von einem unaufmerksamen Autofahrer einfach umgemäht wird. Das passiert zwar auch, ist aber insgesamt relativ selten einfach. Und viel gefährlicher ist es sozusagen auf dem Radweg in der Stadt bei einer Rechtsabbiegerkreuzung auf seiner Vorfahrt zu bestehen. Und dann will halt gerade ein LKW, der nach Hausnummern guckt oder sonst irgendwas abgelenkt ist, nach rechts abbiegen, sieht dich nicht. Und wenn man da nicht
Pech.
Dann hat man halt relativ schlechte Karten, wenn man sich mit einem 40-Tonner anlegt.
Also ich muss auch sagen, dass ich mich, wenn ich Rennrad fahre, auch in der Stadt eher unsicherer fühle als jetzt auf der Landstraße oder sowas. Mhm. Also gerade was rechts vor links angeht, also ich werde schon oft übersehen von Autofahrern oder die schätzen meine Geschwindigkeit nicht so gut ein. Und das hatte ich jetzt schon sehr oft in der Vergangenheit, dass ich bis an eine Kreuzung ranfahre und erst in dem Moment, wo ich kurz vor der Kreuzung bin, fährt dann das Auto raus und ich fasse in das Auto rein. Also das ist so das Häufigste, was mir so im Straßenverkehr begegnet, einfach das falsche Einschätzen der Rennradgeschwindigkeit. Mhm. Also weiß auch nicht.
Ja, was kann der Rennradfahrer konkret da tun, um seine Sicherheit zu erhöhen? Also wir hatten es gerade auch schon mal, die Strecke entsprechend wählen. Also halt schauen, dass wenn man in der Stadt, die meisten von uns werden nicht verhindern können, dass sie auch in der Stadt fahren, um halt eben rauszukommen. Mhm. Das heißt, die Strecke natürlich so wählen, dass möglichst wenig Gefahrenstellen dabei sind und in der Stadt halt einfach entsprechend nochmal aufmerksamer und vorsichtiger fahren. Immer mit der Blödheit der anderen rechnen.
Ja, das muss man leider sagen. Das ist
ein großer Punkt. Ich muss auch sagen, dass ich, also so sehr ich so Radwege über Land schätze, weil man halt einfach sozusagen das dem Auto aus dem Weg geht, in der Stadt versuche ich es fast eher zu vermeiden, sondern mich da lieber auf der Straße im Blickfeld der Autofahrer zu bewegen, weil es gibt da echt Radwege, die sind so unfassbar dämlich konzipiert. Da stehen Poller rum, da stehen was weiß ich was. Ganz, ganz schön finde ich die dann sozusagen, du hast die Straße, da hast du den Parkstreifen und auf der anderen Seite vom Parkstreifen, sozusagen auf der Beifahrerseite, läuft dann der Radweg vorbei. Mhm. Sprich, wenn der Fahrer noch dran denkt, nach hinten zu gucken auf den Verkehr, der Beifahrer, der quasi gefühlt einen Gehweg neben sich hat, guckt halt gar nicht. Und wenn du dann nicht aufpasst, hast du halt ratzfast eine Tür vor der Nase. Also da gibt es echt so viele Punkte, wo ich echt in der Stadt fast dazu tendieren würde, eher auf der Straße zu fahren. Mhm. Und da im Blickfeld der Autofahrer zu sein, dann umgeht man auch so ein bisschen dieses Autofahrer biegt rechts ab und dann kommt halt auf einmal noch der Radweg, der eigentlich vorfahrtsberechtigt ist. Und man will ja halt auch nicht an jeder 50 Meter Einmündung Kreuzung wieder anhalten, gucken, ob wirklich kein Auto kommt. Man will ja auch irgendwie mal vorankommen und da ist es manchmal auf der Straße halt einfach ein bisschen besser. Und was halt da auch noch mit dazu beiträgt, ist halt auf der Straße, das Auto überholt dich zwar nach dem Anfahren, aber spätestens beim nächsten Stoppschild, bei der nächsten Ampel, ist man auch wieder dran. Also die verlieren gar keine Zeit, wenn sie hinter dir herhängen müssten.
Ja, aber das ist natürlich die Binnensicht des Radfahrers. Der Autofahrer sieht da natürlich den Fahrradfahrer, dem er sich per se vermutlich überlegen fühlt, auch von der Geschwindigkeit her, und will halt einfach vorbeifahren. Und ich hatte das gestern erst bei der Abfahrt, da war eine Eine Einmündung, das Auto hatte musste Vorfahrt achten, ich bin vorbeigefahren, dann fing eine 2 Kilometer lange Abfahrt an und natürlich musste der Autofahrer, der dann nach mir auf diese Abfahrt gegangen ist, der musste mich natürlich überholen. Das war ganz, ganz wichtig für den. Sonst hätte der nachts wahrscheinlich nicht schlafen können. Es wäre für den unmöglich, hinter mir zu bleiben in der Abfahrt. Er hat mich also überholt auf den Stücken, auf dem Stück, was ein bisschen weniger technisch war. Aber dann kam halt Kurve auf Kurve und ich hing dann halt in den Bremsen hinter dem. Ich habe den dann natürlich nicht zurücküberholt, aber der hat mir quasi den Spaß an der Abfahrt ein Stück weit genommen, weil er dann da zwangsläufig langsam da rumgezuckelt ist. Und also lange Rede, kurzer Sinn, das Verständnis auch der Autofahrer für die Geschwindigkeiten eines Rennradfahrers sind in, ich würde sagen, 99% der Fällen so schlecht ausgeprägt. Das heißt, man weiß einfach nicht, oder Autofahrer, die das halt nicht kennen, aus eigenem Erlebnis, weil sie selber Rennradfahrer sind, die können, glaube ich, einfach nicht einschätzen, wie schnell man bergab fährt, dass man bergab in 80% der Fällen wahrscheinlich einfach schneller ist. Oder auch eben, wenn man Vorfahrt achtet, die Geschwindigkeit des Fahrradfahrers richtig einschätzen, der da halt ankommt. Also da auch nochmal, man muss leider damit leben, dass die anderen Verkehrsteilnehmer einen selbst nicht wirklich einschätzen können und potenziell wahrscheinlich immer versuchen werden, vorbeizufahren.
Ja, das hatte ich auch erst letztens. Ne? Die gleiche Situation. Um
das Thema zurückzukommen, also echt mit der Blödheit der anderen rechnen. Mhm. Wer mit Fehlern von anderen rechnet, der lebt halt auch einfach länger als einer, der auf seine Vorfahrt besteht. Und halt, um das Finalthema Stadt abzuhaken, so wie man es vermeiden kann, sollte man es einfach vermeiden, weil es einfach zu viele Konfliktpunkte oder mögliche Konfliktpunkte in kürzerer Folge gibt. Also wer über Land fahren kann und darauf Feldwegen, Wirtschaftswegen ausweichen kann, der hat auf jeden Fall mal, fährt deutlich entspannter. Deswegen mache ich das auch immer so. Also Tourenplanung ist für mich ein ganz, ganz wesentliches Element, was die Sicherheit erhöht. Weil dann kann man sich raussuchen, wo gibt es einen schönen Wirtschaftsweg, wo kann man über Kreissträßchen, kleinere Sträßchen fahren. Und das Blödeste, was mir halt früher schon mal passiert ist, man ist losgefahren, muss dann irgendwann zurück, kannte sich nicht aus, hatte keine Karte und nichts dabei und fährt halt dann zwangsläufig über die größeren Straßen, weil die halt dann eher dahin schnell zurückführen, wo man hin muss. Das ist halt einfach tendenziell gefährlicher, als wenn man weiß, okay, ich kann hier den Wirtschaftsweg nehmen, der führt dahin und weiß dann ungefähr, was man vor sich hat und muss dann nicht irgendwann spät zurückhetzen, sondern hat dann auch ein bisschen Zeit einfach dabei.
Wobei ich gleichzeitig schon auch denke, man darf sein Licht ja auch nicht unter den Scheffel stellen. Also wir sind gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer und die Straßen sind für alle da und manchmal gibt es ja auch gar keinen Radweg und gar keinen Feldweg. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Passsträßchen im Schwarzwald denke, wo ich früher immer gefahren bin, oder halt auch die Straßen auf der Schwäbischen Alb oder so, dann da gibt es manchmal gar keine Alternative und man möchte die schönen Straßen ja auch befahren. Oder zum Beispiel, wenn man mal ein schnelleres Training hat oder irgendwie sowas, dass man halt auch natürlich auf dem Radweg gar nicht so fahren kann, wie man manchmal will. Also wenn man jetzt auch mal schneller fahren will, dann ist man klar, dann, wenn es dann keinen Radweg gibt, der das ermöglicht, gut, Radwegbenutzungspflicht ist auch noch ein ganz anderes Thema, aber sagen wir jetzt einfach mal eine Straße, die, ich liebe ja so kleine Täler, die leicht abschüssig sind und dann nagelt man da halt mit 40, 45 runter und fühlt sich unglaublich schnell. Da will ich nicht drauf verzichten, nur weil ich um mein Leben fürchte, wenn ich da fahre, weil wir dürfen da fahren. Also von daher, da kommen schon viele Aspekte zusammen und der Radfahrer kann sehr viel zu seiner Sicherheit beitragen. Da würde ich sagen, zwei ganz wichtige Aspekte sind da auch noch einmal die Radbeherrschung, die eigene Radbeherrschung. Und auch die Sichtbarkeit auf dem Fahrrad.
Auf jeden Fall.
Sichtbarkeit auf dem Fahrrad ist vielleicht schneller abgehandelt als die Radbeherrschung. Sichtbarkeit heißt für mich einfach nicht schwarz in schwarz anziehen, am liebsten noch in der Dämmerung, sondern auch wenn man es vielleicht nicht so schick findet, einfach den Neonhelm und die Neonsocken oder das Neon-Trikot oder so, weil, also, wer dich nicht sehen kann, da ist die Gefahr erheblich größer, dass er dich auch über den Haufen fährt.
Ja, ich fahre mittlerweile auch gerne Sachen, die ja in Richtung Neonfarben gehen und reflektieren. Also je bunter, je mehr man eins sehen kann, desto besser finde ich die Klamotten, muss ich sagen. Da habe ich auch Glück, dass unsere Vereinsklamotten gelb sind überwiegend mit Blau und Rot. Also da bin ich mit den Vereinsklamotten auch auf der sicheren Seite.
Und da muss ich sie lieber an. Da muss ich, glaube ich, auch jeder dann nochmal selber fragen und in sich gehen, was ist wichtiger? Also modische Aspekte oder möchte man gesehen werden? Und da darauf aufbauend auf diesen Fragen halt seine Klamotten auswählen.
Also ich habe schon auch dunkle Klamotten, so ist es nicht, aber wenn ich die anziehe, weil gerade nichts anderes parat ist, dann müssen dann schon pinke Socken her oder irgendwas Knalliges muss immer mindestens am Rad sein, finde ich.
Bisschen von der Wetterlage abmachen. Ich meine, im Hochsommer bei gleißendem Sonnenschein, finde ich, kann man auch durchaus mal schwarz anziehen. Was halt auf jeden Fall ein Tipp ist, wenn man sich Sachen kauft wie eine Windweste, eine Regenjacke, sowas. Also gerade Windwesten finde ich.
Oder allgemein die Bekleidung auch für die kälteren und dunklere Jahreszeiten.
Genau, also eine Windweste in Neongelb ist halt ein super praktisches Teil. Mhm. Man weiß, okay, man fährt morgens früh los oder abends in der Dämmerung und hat zumindest mal was, was dann wirklich hell und reflektierend ist, dass man sich da einfach in der sichtbar macht. Ich meine, da ist ja auch noch ein weiterer Tipp von mir, worauf man nicht verzichten sollte, ist halt ein kleines Rücklicht. Mhm. Ich meine, da gibt es ja echt super kleine, super leichte Dinger, die wiegen vielleicht 10, 15 Gramm oder 20 Gramm, wenn es hochkommt, die sich hinten an die Sattelstütze zu klemmen und auch dran zu lassen, ist halt einfach für mich ein mega wichtiges Ding, weil, ich meine, wie oft fährt man im Sommer los, dann gibt es einen Gewitterregen und auf einmal ist nichts mit schöner Sicht und Sommer, sondern dann hast du halt einen Regen und wenn du dann noch schwarz angezogen bist und hast ein Spray hinter dir, wenn du dann zumindest mal hinten ein Licht anmachen kannst, das hilft schon mal ein bisschen was. Und mein erfahrungsgemäß, wenn man es nicht immer dran hat, hat man es nie dran, wenn man es braucht. Dann muss man halt nur noch gucken, dass es aufgeladen ist. Aber es ist schon mal der gute Wille erkennbar einfach.
Ja, ist ein guter Tipp, weil ich habe eigentlich immer Rücklicht am Fahrrad. Also.
Aber wir sind da schon bei Punkten natürlich, die auch persönliche Eitelkeiten verletzen. Also wir sprechen über das Thema Sicherheit beim Rennradfahren. Das muss sich wirklich jeder fragen. Also manche sagen dann ja, also Rennrad ist für mich kein Sportgerät mehr, wenn da Beleuchtung dran ist und alles und am besten noch Reflektoren oder sonst irgendwas. aber das sind Aspekte, die Sichtbarkeit des Rades mit Licht oder des Fahrradfahrers mit Bekleidung, die halt eben zur Sicherheit signifikant beitragen. Mein Gedanke ist ja auch noch halt die Radbeherrschung. Also in meinen Augen ist das wirklich fundamental wichtig. Ich würde aber fast sagen, das wird von vielen Rennradfahrern vor allen Dingen also ganz fies vernachlässigt. Ich kann da nur jetzt von meinem Radsportverein oder auch von meinen Erfahrungen einfach mit Leuten mit Fahrradfahren in den letzten 20 Jahren sprechen. Ich finde, die Resonanz auf Fahrtechnik ist ungefähr gleich null, wenn man sich mit Rennradfahrern drüber unterhält. Und wenn man mit Mountainbikern drüber redet, das ist total krass, wie die auf Fahrtechnik aus sind. Also wir haben zum Beispiel im Verein haben wir mehrere Angebote zum Thema Fahrtechniktraining und die Mountainbike-Kurse sind immer ausgebucht und die Rennradangebote, die verlaufen immer im Sande, weil da halt keiner hingeht. Aber
es denkt halt jeder, Rennradfahren ist ja stumpf sozusagen reintreten. Beim Mountainbike-Fahren äußert sich ja bessere Fahrtechnik ja durchaus in besseren Zeiten. Wenn ich irgendwie einen Trail runterfahre oder sowas, wenn ich da rumömmel wie ein Schluck Wasser, dann mache ich mich ja lächerlich. Beim Rennradfahren ist halt immer noch so die Überzeugung, ja, flache Straße, geradeaus.
Was kann man da bloß falsch machen?
Ja. Was kann man da bloß falsch machen? Radfahren kann ja im Prinzip jeder. Und ich glaube, da ist schon gerade so Sachen auch wie mal eine Vollbremsung, und noch ausweichen, wenn man das halt kann. Das hilft halt schon enorm, um dann im Grenzfall kann es halt den Unterschied machen zwischen ich falle vielleicht blöd auf die Seite in den Straßengraben oder ich knall in eine Autotür rein. Also da muss man dann schon echt oder auch richtig stürzen, richtig fallen lernen. Das ist
also ich finde auch, also ich würde auch appellieren an die Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach mal selbstkritisch sich zu fragen, kann ich wirklich gut Radfahren. Kann man geradeaus fahren, mit nur einer Hand am Lenker kann man vernünftig sich über die Schulter umgucken, was ja im Straßenverkehr auch wichtig ist. Wie beweglich ist man auf dem Fahrrad, wenn mal eine Bodenwelle kommt oder ein Schlagloch? Kann man die beim Fahren in der Gruppe, wie stark kann man da die Ellenbogen des Nachbarn berühren? Oder kann man sich auch mal, kann man ja mal auch mal probieren, wenn man sich so ein bisschen mit den Lenkern verhakt? Wie kriege ich es hin, dass ich da Ruhe bewahre und das wieder ausgleiche, dass man sich wieder voneinander löst? Wie verhindert man einen Sturz, selbst wenn man auch das Hinterrad vom Vordermann berührt hat mit seinem eigenen Vorderrad? Was ist los, wenn ein Laster mit Karacho überholt und Wind produziert? Kurvenfahren, Pedalstellung, das finde ich, also was ich ganz häufig sehe, nicht nur bei Rennradfahrern, aber natürlich auch, dass Kurven gefahren werden und das Kurveninnere Pedal wird nach unten genommen. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber wenn man in, das ist ja selbsterklärend, wenn ich in Schräglage bin und das Kurveninnere Pedal ist unten, dann komme ich viel, viel früher mit dem Pedal auf den Boden auf und leg mich unter Umständen auf die Nase, hebel mich halt aus. Und ich, also wirklich der Appell, die eigene Radbeherrschung ist ein ganz entscheidender Aspekt bei der Sicherheit beim Rennradfahren.
Ja, man auch so Sachen wie Bremsen. Ich meine, da muss man auch sich ein bisschen rantasten, auch sein Rad dann kennenlernen. Man, mit Scheibenbremsen sind ja mittlerweile sozusagen der State of the Art, aber ich finde auch da muss man ein bisschen Gefühl für kriegen, wie stark kann ich die Bremsen anziehen, um sozusagen den eigenen Bremsweg maximal verkürzen zu können, dass ich weiß, wie muss ich vorne, hinten modellieren, dass ich halt möglichst schnell zum Stehen komme, aber sicher zum Stehen komme, also sozusagen das Potenzial ausschöpfe, ohne mich jetzt durch eine Panikbremsung über den Lenker zu katapultieren. Also ich meine, da muss ja jeder auch so ein bisschen sein Rad kennenlernen, wissen, wie sich das fühlt. Ich meine, das hängt ja von Rahmen, Reifen etc. ab, wie ich das am besten sozusagen das Rad zum Stillstand bringe. Und auch das kann entscheidende Meter ausmachen, ob ich jetzt nach 10, 15 Meter stehe oder halt erst nach 50, 60 Metern, weil ich halt irgendwie nur vorne bremse oder nur hinten bremse und mich wundere, warum ich nicht vorwärts komme oder warum ich nicht stehen bleibe.
Brunki, du hattest eben einen interessanten Aspekt und hast gesagt, richtig stürzen, wenn ich mich richtig entsinne. Ich habe mit Mario Kummer...
Ist schwer zu üben, ja, aber...
das stimmt.
Oder sagen wir so, da reißt sich, glaube ich, keiner drum. Jetzt lassen wir alles los und fallen uns hin. Aber
ich habe mal mit Mario Kummer darüber gesprochen, in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und zwar Mario Kummer, ehemaliger Radprofi, Olympiasieger und Roadbike-Coach. Er sagt... Also wie stürzt man richtig? Er sagt natürlich, wichtigste ist vorausschauend fahren, damit es erst gar nicht zu gefährlichen Situationen kommt. Aufmerksam die Streckenbeschaffenheit, den Untergrund und den Verkehr beachten. Mit dem Unerwarteten rechnen, sagt er auch. Die Fehler anderer Verkehrsteilnehmer erwarten und antizipieren. Wenn es dann aber doch zu gefährlichen Situationen kommt, sagt er, so lang wie möglich auf dem Fahrrad kämpfen, um den Sturz zu vermeiden. Das heißt, Ausgleichsbewegungen machen, vielleicht schnell mit einem Fuß ausklicken, wenn das Rad schon weggerutscht ist, das auszugleichen, abzufangen, vielleicht falls möglich. Auch ganz wichtig, die Fahrlinie unter Umständen verlassen, ausweichen, wenn das möglich ist. Aber wenn man stürzt, dann sagt er ganz wichtig, nicht versuchen mit den Händen oder mit den Armen das abzufangen, weil das ist ja so der erste Reflex, der erste Impuls. Man versucht es dann abzufangen, aber wenn man da Pech hat, dann bricht man sich halt sofort die Gräten, sondern sein Tipp ist eigentlich eher als erstes den Kopf schützen. Also so zusammenziehen wie so eine Katze und möglichst so ein bisschen drehen, dass man auf die Seite fällt. Und wenn man liegt, ganz wichtig, sofort raus aus der Gefahrenzone. Also nicht liegen bleiben und gucken, shit, was ist da jetzt passiert, und darauf vertrauen, dass der nachfolgende Verkehr stehen bleibt, sondern runter von der Straße und dann erstmal sich selbst wieder zusammensammeln und überlegen, was da passiert ist. Aber wirklich sofort runter von der Straße. Man hat keine Garantie, dass der Sattelschlepper, der hinter einem herfährt, oder das Auto schon anhalten wird. Vielleicht ist der Fahrer gerade am Telefon oder macht sonst irgendwas. Also wenn man gestürzt ist, sofort runter von der Straße.
Kann ich auch nur empfehlen.
Ja, ich meine, wir haben es jetzt auch noch gar nicht, aber es ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass man Helm aufzieht, wo du sagtest, Kopfschützen. Mhm. Ich finde, also meine Wahrnehmung ist, sag mal, bis vor, keine Ahnung, ein paar Monaten war eigentlich Rennradfahrer, die ich gesehen habe, waren eigentlich immer mit Helm unterwegs. Jetzt gerade, wo wieder Frühling ist, finde ich, sieht man tatsächlich ein paar wieder, die also kamikaze-mäßig ohne Helm fahren, was ich halt echt nicht nachvollziehen kann. Also ich finde, das ist, gehört für mich wie eine Bibshort und eine Sonnenbrille zum Radfahren mit einem Rennrad dazu, dass man einen Helm aufzieht. Also da kann ich auch echt nicht verstehen, wie man das noch ohne machen kann.
Ich meine, es gibt keine Helmpflicht in Deutschland. Jeder darf machen, was er will. Aber unsere Empfehlung ist ganz klar, trägt zur Sicherheit bei, kann schwere Verletzungen abmildern. Ganz klar, ohne Helm ist bescheuert.
Absolutes No-Go.
Wir haben schon ein paar Mal jetzt über Autofahrer gesprochen und was die vielleicht alles falsch machen, aber ein Aspekt, der natürlich auch zur Sicherheit beiträgt, Franjo, du hattest das eben kurz angedeutet, ist natürlich auch die regelkonforme Fahrweise der Fahrradfahrer. Das ist natürlich auch ein Aspekt.
Wird uns ja mal vorgehalten, dass wir wie die Idioten durch die Städte heizen und so tun, als würden uns Verkehrsregeln für uns gar nicht gelten.
Genau, also ich habe mal ein kleines Quiz für euch vorbereitet, und zwar einige Verkehrsregeln. Oh. Und da könnt ihr jetzt einfach mal ganz unvoreingenommen mitmachen.
Damit hast du uns aber jetzt überrascht. Ja, kann ich die Fragen vorab bitte haben?
Nein.
Damit ich die ganz schnell googeln kann.
Radwegbenutzungspflicht. Muss ein Radweg benutzt werden? Und wenn ja, wann?
Also ich glaube, nur wenn er beschildert ist mit einem blauen Schild, mit einem weißen Fahrrad drauf, dann muss man den Radweg benutzen, wenn ich mich nicht irre.
Tatsache, 100 Gummipunkte für
Nein, dann muss ich aber noch Klugscheißer-Modus reinwerfen. Das gilt natürlich nur, sofern er straßenbegleitend ist. Also so ein Motto, und was straßenbegleitend ist, da wird es dann schon wieder ein bisschen heikel, weil der muss dann in einem gewissen Abstand zur Straße verlaufen, also was das 10 Meter sozusagen übers Feld führt, ist dann nicht mehr straßenbegleitend, weil im Prinzip ist der Radweg ja dann Teil der Fahrbahn, und wenn er zu weit weg ist, kann er nicht mehr Teil der Fahrbahn sein. Und für den Radweg müssen, glaube ich, also jetzt bewege ich mich in meinem profunden Halbwissen, müssen für den Radweg dieselben Vorfahrtsregeln gelten wie für die Fahrbahn, zu der er gehört. Also wenn ich sozusagen nebendran eine vorfahrtsberechtigte Landstraße habe und ich habe einen Radweg, der straßenbegleitend ist, dann hat der quasi genauso Vorfahrt wie die Straße, zu der er gehört. Also wenn er sozusagen zu weit weg ist und wegschlängelt, ich meine, man hat es ja auch oft, sehe ich zumindest, dann ist irgendein schöner Weg neben der Straße, Radwegschild, denke ich, fährst du drauf, und auf einmal macht die Straße eine Linkskurve und der Radweg macht eine Rechtskurve. Und dann denkst du, Moment, wo will ich hier eigentlich hin und wo führt es mich hin? Also von daher muss schon klar sein, dass der Radweg zu dieser Straße gehört und nicht auf einmal irgendwo ins Nirgendwo abbiegt.
Also ein blaues Verkehrszeichen ist tatsächlich die Voraussetzung, dass er eine, was die Beschilderung angeht, die Voraussetzung, dass er befahren werden muss. Und er muss in befahrbarem Zustand sein, also nicht zugewachsen, nicht vereist, nicht von Schlaglöchern übersät und auch nicht zugeparkt. Und wenn kein blaues Verkehrszeichen da ist, dann hat man die freie Wahl, ob man die Fahrbahn nimmt oder eben den begleitenden Weg. Wobei ich jetzt mal empfehlen würde, sofern der begleitende Weg zumutbar ist, spricht ja natürlich auch nichts dagegen, den zu benutzen. Was übrigens, das fand ich ganz interessant, der Gehweg, das wird nämlich manchmal auch von manchen Leuten, also von Rennradfahrern nicht unbedingt, aber man sieht auch immer wieder Fahrradfahrer, die auf dem Gehweg rumeimern. Das darf man tatsächlich nur, wenn man unter 8 Jahren ist, also Kinder bis 8 Jahre gehören auf den Gehweg.
Okay, ich dachte 12 Jahre.
Nee,
okay.
Was Neues 8 gelernt. Bis 10 haben die freie Wahl, und ab 10 soll man tatsächlich eher auf die Straße. Und wenn Eltern ihre Kinder begleiten, dann dürfen sie auch auf dem Gehweg fahren. Das war bisher nämlich auch anders. Da mussten die Eltern dann auf der Straße fahren, die Kinder auf dem Gehweg.
Völlig bekloppte Regelung.
Ja. Übrigens, wenn man mit dem Fahrrad einen Gehweg befährt, dann kostet das 55 Euro. Und wenn man ein blaues Verkehrszeichen, ein Radweg ignoriert, kostet es 20 Euro. So, genug Klugschissen. Nächste Frage.
Moment. Ich muss noch einen Klugschiss. Du sagtest ja, der Radweg muss befahrbar sein. Also darf nicht, und dann leider gilt es nicht für mit einem Rennrad befahrbar. Also die nehmen da keine Rücksicht auf 23 mm breite Reifen, die mit 8 Bar aufgepumpt sind, sondern das gilt halt für ein normales Fahrrad. Also man kann jetzt nicht sagen, sorry, da komme ich mit meinem Rennrad, weil das so grob zusammengenagelt ist. Das ist nicht für mein Rennrad geeignet. Ich kann auf der Straße schneller fahren, das gilt dann nicht.
Also gerne kolportierte Sonderregelungen, die die Straßenverkehrsordnung fürs Rennrad vorsieht, die sind Konstrukte unserer Radfahrerfantasie. Die gibt es nicht.
Ja, auch so dieses Radfahrer im Training oder sowas, dass die von der Benutzungspflicht ausgenommen sind, gilt auch nicht.
Darf ich beim Radfahren Musik hören? Machen ja viele durch die mit den Ohrstöpsel. Darf ich das?
Also ich glaube, mit einem Ohrstöpsel darf man das. Ich kann es nur nicht empfehlen und ich finde es genauso schlimm, wie keinen Helm zu tragen, Musik zu hören beim Rennradfahren.
Man darf es, aber nur so laut, dass das Gehör nicht beeinträchtigt wird, also dass man abgelenkt wird beim Fahren. Sonst ist man mit 15 Euro Strafe dabei. Was aber eine ganz interessante Sache ist, das Anschalten der Musik, also das Hantieren mit MP3-Player oder Smartphone während der Fahrt ist nicht gestattet. Und das ist genauso wie beim Autofahren, wenn du mit dem Handy quasi beim Fahren erwischt wirst, 55 Euro, um dann nochmal genauer drüber nachzudenken. Ist freihändig fahren erlaubt?
Nein, klares Nein.
Ja, tatsächlich.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ja.
Bekannter also, von mir ist... es war noch vor Corona-Zeiten, kurz freihändig gefahren, um sich seine Weste zuzumachen. Und das hat die Polizei gesehen, ihn angehalten und er musste zahlen. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel. Ja. Aber seitdem weiß ich auch, dass man nicht freihändig fahren darf. Wusste ich nicht. Nicht mal zum Jacke auf- oder zumachen.
Im Bußgeldkatalog steht, es sind 5 Euro. Okay. Aber trotzdem...
Das geht ja noch.
Freihändig fahren ist nicht erlaubt und trägt natürlich auch nochmal zur Sicherheit bei, wenn man eben die Weste anzieht bei vollem Tempo und man beherrscht das nicht, dann ist man eben auch, liegt man auch am Boden. Wie kommt man als Rennradfahrer über den Zebrastreifen?
Warte mal, ich glaube, also wenn man absteigt und schiebt, ist man ja ohnehin auf der sicheren Seite, da hat man auch Vorfahrt. Ich glaube, du kannst, wenn du drüber fährst, darfst du es. Du hast aber dann halt keine Vorfahrt.
Genau, also du hast nur, die Autofahrer müssen nur dann für dich anhalten, wenn du absteigst und schiebst. Also wenn du einfach auf den Zebrastreifen zunagelst und volle Lotte drüber bürstest und dann vom Auto runter umgefahren wirst, dann solltest du nicht vor Gericht darauf hinweisen, dass es ja ein Zebrastreifen war. Da hat man dann wenig Erfolg.
Da gibt es auch noch so ganz, ganz knifflige Aspekte, die man auch noch einführen kann. Stichwort Fußgängerzone. Wann ist man ein Radfahrer und wann fährt man Roller? Also wenn du einen Fuß auf dem Pedal hast und rollst damit durch die Fußgängerzone, bist du dann schon ein Radfahrer oder noch ein Fußgänger auf einem Roller sozusagen.
Und was ist Schrittgeschwindigkeit? Das ist ja auch Definitionssache. Wenn man ein Geher ist und bei Olympia teilnimmt, ist die Schrittgeschwindigkeit natürlich auch etwas höher.
Ja.
Ganz blöde Frage, gelten rote Ampeln auch für Rennradfahrer?
Wenn man viele fragt, nein, aber ich kann es nicht empfehlen. Das gern gesehene Fußgängerampel ist rot, kommt kein Fußgänger, scheißegal, ich nagel drüber. Das kann, glaube ich, ganz schön teuer werden und ich glaube, da kannst du, wenn du Pech hast, sogar Punkte in Flensburg
ja, bekommen. Rote Ampeln gelten immer und auch für Rennradfahrer. Wer drüber fährt, ist mit 60 Euro und einem Punkt dabei. Und wenn die Ampel schon länger rot war oder man sie...
Was ja dann oft der Fall ist.
...sowieso ignoriert, dann ist man mit 100 Euro und einem Punkt dabei. Also das war jetzt... der Klugscheißer-Modus ist jetzt wieder aus. Aber ich wollte halt einfach zeigen, es gibt Regeln und die Regeln gelten auch für Rennradfahrer. Und wenn man fragt, was kann man, wie sicher ist Rennradfahren, was kann man dafür tun, dann ist es eben Bekleidung, Streckenauswahl, Radbeherrschung, aber eben auch regelkonforme Fahrweise.
Ich kann aber auch nur einwerfen, ich finde, wenn wir als, du hast es auch schon gesagt, gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer auf der Straße sozusagen das Recht für uns beanspruchen, da gleichberechtigt zu sein, finde ich, gehört es dazu, dass man sich dann auch an die Regeln hält. Und dazu gehört halt auch mal, dass man an einer roten Fußgängerampel einfach stehen bleibt, auch wenn da jetzt gerade kein Fußgänger kommt. Mhm. Also ich meine, das ist so, ich weiß, die Verlockung ist groß zu sagen, hey, es kommt doch keiner, ich fahre einfach drüber. Oder ich meine, wie man es dann oft auch sieht, so, ich weiche bei einer roten Ampel über den Gehweg aus, ich will ja eh nur rechts abbiegen. Mhm. sondern ich finde, da muss man dann auch zum positiven Bild des Radfahrers irgendwie seinen eigenen Beitrag leisten und sagen, okay, wenn ich auf der Straße fahre, gelten die Regeln auch für mich genauso, wie ich sie als Autofahrer akzeptiere und ich gutieren kann, wenn ein Autofahrer sagt, es kam ja keiner bei der roten Ampel und fährt einfach drüber, dann muss ich das halt auch als Rennradfahrer akzeptieren. Mhm. Zumal wir ja meistens ja in unserer Freizeit unterwegs sind und dann da mal 30 Sekunden an der roten Ampel zu stehen, finde ich, gehört dann einfach zu den zumutbaren Dingen, die dann einfach dazugehören.
Ja. Gehöre ich auch mittlerweile zu den Leuten, die lieber länger warten als ja, das, was passiert.
Aber manchmal kann man ja alles richtig machen und ist trotzdem gefährdet. Wir haben ja schon gesagt, vorausschauend fahren, immer Fehler der anderen antizipieren. Wir haben natürlich das Problem, dass wir uns in einer Umgebung bewegen, wo wir manchmal auch gar keinen Einfluss drauf haben. Also man ist ein Stück weit ausgeliefert. Was ich immer ganz, ganz schlimm finde beim Rennradfahren ist, wenn man sehr eng überholt wird. In der Regel passiert dabei ja nichts. Also selbst wenn man extrem eng überholt wird, passiert nichts. Aber was ich ganz, ganz schlimm finde dabei, also das, was Brunki, was du eben meintest, sehr viel gefährlicher als dieses enge Überholtwerden von hinten, ist eben, wenn ist der rechtsabbiegende LKW oder das rechtsabbiegende Auto, was einen nicht sieht und was einen umnagelt. Also von der Gefühl, das Unangenehme ist das eine vielleicht größer, aber gefährlicher ist auf jeden Fall der Rechtsabbieger. Aber dieses eng überholt werden, was ich da wirklich hasse, ist dieses Gefühl des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit. Also ja. Wenn du da hinterher winkst und gestikulierst, den Leuten ist es eh scheißegal und
oh ja.
Also das finde ich, das ist eine Sache. Was sind eure Fantasien, wenn ihr so eng überholt werdet? Was wollt ihr dann machen?
Die erzähle ich euch lieber nicht.
Na, ich
aber ich fluche schon sehr oft. Also ich muss sehr oft fluchen, weil das den meisten egal ist, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise ich hatte es letztens so, also ich wurde auf der Landstraße ziemlich eng von zwei Autos überholt nach einem Motorradunfall. Also ich habe einen Motorradunfall gesehen. Mhm. Und bin dran vorbeigefahren und bin dann später, so 5 Minuten später, von zwei Autos, die dort standen und das auch gesehen haben, die sind so knapp an mir vorbeigefahren, dass ich wirklich wütend war, weil ich bin eine Serpentine rechts, also ich bin um die Kurve gefahren und war ganz nah an der Leitplanke. Und die zwei Autos neben mir haben mich in der Kurve gefühlt 5 Zentimeter mir haben die mich überholt und 200 Meter weiter kam eine Ampel, da ist ein Ortseingang. Und dann habe ich beide, aber den ersten zur Rede gestellt und ihm auch gesagt, dass das gar nicht geht und dass jetzt neue Regeln bestehen, wie 1,50 Meter in der Stadt Abstand halten. Auf der Landstraße sind es 2. Klar, wenn jemand entgegenkommt, kann ich es verstehen, wenn man diesen Abstand nicht einhalten kann. Und er hat es nicht eingesehen. Er meinte, er hätte genug Abstand. Also ich habe das Gefühl auch, dass die Leute kein Gefühl für diesen Abstand haben. Er ist mit seinem großen SUV an mir vorbeigefahren, dachte, er ist 2 Meter mir vorbeigefahren, aber ich habe seinen Rückspiegel in meinem Ellenbogen gespürt und rechts hatte ich nur 30 Zentimeter zur Leitplanke. Also da habe ich mich schon und in der Kurve sehr ausgeliefert gefühlt, wie du es gerade gesagt hast. Und der Mann hat es nicht eingesehen.
Ich habe da so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. So das eine sagt, ich mache mich am rechten Fahrbahnrand so klein wie möglich, dass ich sozusagen eine geringe Eingriffsfläche biete. Mhm. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn man selbstbewusster mehr in der Mitte der Straße fährt, dass es eventuell sogar gar nicht möglich ist, dass der andere einen überholt, wenn Gegenverkehr kommt. Dann, also je weiter man mittig fährt, desto eher neigen die Autofahrer dann dazu, wirklich auf die Gegenfahrbahn auszuweichen und eben nicht noch sich zwischen Gegenverkehr und Radfahrer durchzumogeln, wenn man sich halt, wie gesagt, also so extrem klein macht. Ich ertappe mich auch immer dabei, dass ich mich möglichst weit rechts halte, eben um die Autofahrer nicht extra zu behindern und mir den Platz einzufordern. Aber die Erfahrung lehrt halt wirklich, wer mehr in der Mitte fährt, wird tendenziell auch besser gesehen, als wenn du dich echt am Rand versteckst und sozusagen hoffst, dass du sozusagen, selbst wenn die dich nicht sehen, nicht erwischen.
Was ich in der Stadt mache, genau das. Ja.
Also das ist eine Sache, die mache ich sehr situationsabhängig. Also wenn zum Beispiel eine enge, unübersichtliche Kurve direkt voraus ist, dann fahre ich auch meistens so ein bisschen mehr in die Mitte, um quasi den Überholvorgang des anderen zu verhindern. Aber wenn dann eine freie Fläche ist und der kann problemlos überholen, dann fahre ich meistens noch relativ weit am Rand, um das Überholen auch nochmal zu, einmal um ihm zu signalisieren, kann's jetzt, und auch um Platz zu lassen.
Ja.
Ja. Ich glaube, das Problem ist halt auch einfach, dass wir in der Vergangenheit als Gesellschaft immer weniger Rad gefahren sind. Es geht ja gerade wieder in eine andere Richtung. Also es wird ja jetzt wieder mehr Fahrrad gefahren. Aber ich glaube, wer halt als Fahrradfahrer schon mal da draußen gewesen ist, der fährt tendenziell hoffentlich auch ein bisschen vorsichtiger. Aber wer halt gar nicht weiß, wie es sich anfühlt, so dicht überholt zu werden, der hat da, glaube ich, gar kein Unrechtsbewusstsein. Und dieser Mensch, von dem du da gerade erzählt hast, Franjo, vielleicht hat er wirklich gedacht, das war doch wunderbar.
Ja, so war auch seine Reaktion. Also er war auch ganz nett, wir haben uns jetzt nicht gestritten. Er hat
also nachdem du ihm halt die Pumpe über den Schädel gezogen hast.
Da war er nett, ja.
Ja, aber ich glaube, das ist schon ein Problem. Wir leben natürlich auch in einem Land und in einer Gesellschaft, wo das Auto traditionell politisch und gesellschaftlich einen sehr hohen Stellenwert hat und das Fahrrad eher weniger. Aber tja, was ich ein interessantes Gedankenspiel finde, würde ein Autofahrer hupen und gestikulieren und ausrasten und gefährlich und eng überholen, wenn er hinter einem langsamen Traktor herfährt oder hinter einem Bagger oder hinter einem Pferdefuhrwerk oder hinter einem langsamen Mofa oder sowas. Ja, auch vermutlich ja nicht, aber ich finde also beim Fahrradfahrer und meine subjektive Wahrnehmung natürlich der Rennradfahrer, da schwillt vielen dann der Kamm und da, ja.
Ja, ich glaube, da spielt halt auch so ein bisschen das Selbstverständnis vieler Radfahrer mit bei, die halt, wir müssen nicht drum rumreden, es gibt die Vollidioten auch auf dem Fahrrad, die meinen, für sie gilt gar nichts, die quer über die Straße schießen, die rote Ampel ignorieren und ich glaube, da ist dann dieses Selbstbild oder die Wahrnehmung, die andere von Rennradfahrern haben, dass die ohnehin schon auf einem gewissen Aggressionslevel einfach drauf sind und dann schon sich wieder natürlich die Feindbilder nehmen, wenn sich wieder was anbietet und dann einfach sagen, hey, da ist schon wieder einer von diesen Bekloppten, die aus Spaß an der Freude rumgucken und meinen, für die gilt überhaupt keine Regel. Und ich bin dann immer so, die Autofahrer, die einen überholen und hupen und auf Radwege oder was weiß ich was oder was sie dafür halten, zeigen und nach dem Motto von Radfahrern, die 1000-prozentige Einhaltung sämtlicher Regeln sozusagen erwarten, aber 100 Meter weiter mit 90 durch die 70er-Zone kacheln. Also ich meine, das ist halt dann auch wieder so dieses, die anderen gelten ja alle Regeln nicht oder die missachten die Regeln, aber man selber sucht sich auch nur die Regeln aus, die einem genehm sind und einem gerade in den Kram passen.
Was meint ihr denn, was müsste passieren, damit Rennradfahren noch sicherer wird?
Also ich kann da echt nur von meiner persönlichen Wahrnehmung aussehen, es müssen mehr Radfahrer auf die Straßen, das muss einfach sozusagen selbstverständlicher werden, dass die Autofahrer mit Rennradfahrern rechnen, die dann auch besser einschätzen können, so was Geschwindigkeiten, Fahrverhalten und so weiter angeht. Mein zweiter Punkt, wo wir jetzt auch dann so langsam mal merken, wie es vorangeht, ist halt der Umbau von Städten, die ja seit dem Weltkrieg auf Autos optimiert worden sind, dass die jetzt so Schritt für Schritt mal sozusagen von dem Idealbild dieser autogerechten Stadt wieder zu einer menschengerechten Stadt umgebaut werden. Und ich finde, der allerentscheidendste Punkt ist, das ist, was man oft im Ausland sieht. Also ich kann jetzt dann nur die Erfahrung aus Luxemburg, wo ich dann auch öfters mal unterwegs bin, da fährt man auf denselben Straßen und hat man fährt von Trier aus irgendwie in 20 Minuten über die Grenze und hat sofort ein ganz anderes Gefühl, weil da irgendwie das Radfahren, der Rennradfahrer einen ganz anderen Stellenwert hat. Ich meine, Luxemburg ist halt auch ein Radsportland, da sind halt auch viele unterwegs. Und ich glaube, was da auch mit ganz, ganz reinspielt, das ist meine persönliche Theorie, die gehen mit Rennradfahrern ganz anders um, weil es könnte ja der Nachbar sein. Und ich meine, keiner will ja seinen Nachbarn am Rennrad umbieten, weil er halt irgendwie ein Vollidiot ist und noch ganz kurz irgendwie einen Packen Milch kaufen musste, sondern wenn einfach sozusagen der Rennradfahrer auch einfach da präsenter ist und man da einen anderen Stellenwert hat. Oder in Italien ist es ja ähnlich. Das ist einfach viel gesellschaftlicher akzeptiert. Ich meine, dann müssten halt noch viel mehr Leute Rennrad fahren, weil sie dann die Wahrnehmung auch kennen. Und man weiß ja selber, wenn man selber Auto fährt und hat einen Rennradfahrer vor sich, dann fährt er ganz anders. Wenn man weiß, okay, das ist halt jetzt so. Und ich warte halt mal, Das ist ja auch gefühlt, fahr mal hinter einem Fahrradfahrer her. Man denkt ja, man hängt 5 Minuten hinter dem. In Wahrheit waren es 20 Sekunden, bis man das nächste Mal überholen konnte. Und 20 Sekunden, wenn man auf die Uhr schaut, sind schon echt lang. Also das ist so meine Wahrnehmung.
Also ich denke, was ähnlich wie du es gesagt hast, so ein politischer und gesellschaftlicher Wille, also das Fahrrad einfach auch mehr zu akzeptieren und zu schützen, das geht ja in letzter Zeit in die richtige Richtung. Also das Fahrrad wird ja gerade auch in Zeiten des Klimawandels, wird das ja akzeptiert mehr und mehr als Möglichkeit, sich individuell fortzubewegen und dabei halt wenig das Klima zu schädigen und auch noch der eigenen Gesundheit was Gutes zu tun. Aber ja, der Weg ist schon auch noch weit. Was ich aber tatsächlich auch finde, was dazugehört, ist ein bisschen so ein Umdenken in der Verkehrspolitik und in der, also ich finde, wir brauchen tatsächlich noch mal härtere Strafen. Wir haben ja jetzt gerade ist vor wenigen Tagen in Kraft getreten, der neue Bußgeldkatalog, der ist schon deutlich höher, ja. Aber wenn man sich anguckt, wenn man in der Schweiz Auto fährt oder Fahrrad fährt, ich habe den Eindruck, das ist auch ähnlich wie du es jetzt von Luxemburg erzählst, eine komplett andere Welt. Weil in der Schweiz ist, wenn du dich da daneben benimmst, das ist halt direkt richtig, richtig, richtig teuer. Das tut weh und das wollen die Leute nicht. Und scheinbar, also meiner Wahrnehmung zumindest, scheint es ja zu funktionieren. Das heißt, ich würde sagen, Verkehrsverstöße, egal ob das jetzt ein auch Fahrradfahrer ist, Radfahrer, Autofahrer, scheißegal, das muss wirklich wehtun. Und in Deutschland ist es traditionell eher ein Kavaliersdelikt. Und was ich auch noch finde, wir hatten eben dieses kleine Quiz mit den Regeln. Ich finde es krass, oder wenn ich von mir selber ausgehe, viele Regeln, seit ich Führerschein gemacht habe, das ist jetzt immerhin schon 20 Jahre her, da haben sich viele Regeln...
Aber ich dachte nur 5.
Da sind natürlich auch schon viele Regeln wieder geändert. Ich bin 20 Jahre älter geworden. Ich sehe vielleicht nicht mehr so gut oder sowas. Ja, also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir sagen würden, in Deutschland wird alle 5 Jahre eine Nachprüfung fällig, wo man unter Beweis stellen muss, dass man in der Lage ist, ein Auto zu führen, und zwar physisch, körperlich und vom Regelwerk. Weil Regeln ändern sich einfach und man vergisst auch Sachen. Und
ja, man ist es ja auch keiner gezwungen, jetzt, wenn man jetzt nicht irgendwie News-Junkie ist, wer kriegt denn die Änderung von der StVZO mit?
Also ja, dass man jetzt auf einmal. Wir haben halt viele Leute natürlich auch, die haben ihren Führerschein nicht vor 20 Jahren gemacht, sondern vor 50 oder so. Und da finde ich, das ist eine Sache, da muss man auch ernsthaft drüber diskutieren und diskutieren können, ob wir nicht da sehr viel nachlässiger sind als auch alle anderen Länder um uns herum. Ob man da nicht auch sagen muss, okay, man muss einfach nachweisen, dass man die Regeln kennt, und zwar regelmäßig, egal ob man 80 ist, 50 oder 20 gerade den Führerschein gemacht hat. Man muss nachweisen, dass man die Regeln kennt, und man muss nachweisen, dass man eben am Verkehr auch teilnehmen kann, dass man physisch dazu in der Lage ist. Und ich hätte überhaupt gar kein Problem damit, auch als Autofahrer, der ich ja auch bin, das alle 5 Jahre meinetwegen nachzuweisen. Und wenn man älter wird, das ist, hat nichts mit Altersrassismus zu tun, aber je älter man wird, desto mehr baut der Körper schlicht und ergreifend ab, dann müssen diese Intervalle halt kürzer werden. Ganz einfach.
Ja, da bin ich ja, nicht ist, ganz bei dir.
Also ist ja in Spanien so, meines Wissens. Ja, das ist eine Familie in Spanien. Mein Opa musste auch schon vor 15 Jahren den Führerschein abgeben, weil er nicht mehr gut sieht. Und da musst du auch alle 10 Jahre quasi nachweisen, dass du noch alle Regeln kennst.
Ich meine, es kann das ja nicht sein, dass es so wie es jetzt ist, so nach dem Motto, irgendwann mal die Kinder und Enkel auf ihren Opa einreden müssen oder die Oma und sagen, sag mal, hältst du es noch für eine gute Idee, dass du noch Auto fährst? Und sagen, bei jedem auf die eigene Einsicht zu warten, dass sie halt noch in der Lage dazu sind. Also das fällt halt vielen schwer. Ich meine, ich kenne es halt auch von mir zu Hause in der Eifel. Da fährt halt auch nicht alle 5 Minuten ein Bus. Sprich, wenn du da irgendwie auf dem Dorf wohnst, noch alleine wohnen kannst und dann das Auto abgeben musst, das ist halt schon auch ein ordentlicher Verzicht.
Ich glaube,
weil das raubt dir natürlich schon viel Mobilität. Führt aber jetzt ein bisschen vom Thema
weg. Das führt vom Fahrradfahren weg. Aber ich finde, das gehört ja dazu, weil wir sind alle Verkehrsteilnehmer, egal wie wir motorisiert oder mobilisiert sind. Und von daher ist auch das, finde ich, ein Teil oder ein Teilbereich der Frage, wie sicher ist Rennradfahren? Also weitergedacht, wie sicher sind unsere Straßen? Und das, finde ich, gehört dann auch dazu. Und
ja, ich meine, es bringt dem Rennradfahrer nichts, der von der Oma umgenietet worden ist, die nichts mehr gesehen hat, der es halt dann nachher wahrscheinlich furchtbar leid tut, aber dann ist es halt passiert.
Ja. Und ja, gleichzeitig natürlich auch immer selbstkritisch bleiben, bin ich selber, wie bewege ich mich fort, kenne ich alle Regeln oder wende ich alle Regeln an und nehme ich Rücksicht, so wie es vorgesehen ist und so wie es angebracht ist. Also nicht immer mit dem Finger nur auf andere zeigen, sondern vielleicht auch eine Möglichkeit, sicherer im Verkehr unterwegs zu sein, einfach nett sein.
Ja, ja, das ist ja auch was. Man, glaube ich, jetzt wieder Klugscheißer-Modus an. Ich glaube, erster Abschnitt von der Straßenverkehrsordnung sagt gegenseitige Rücksichtnahme vor. Mhm. Jeder muss sozusagen auf den anderen Rücksicht nehmen. Man muss halt dann auch mal einen Fehler vom anderen akzeptieren, ohne ihn gleich mit der Pumpe oder mit der Spritzwasseranlage irgendwie das Gesicht zu verzieren. Und es hilft halt einfach. Und ich merke es auch an mir selber, wenn ich dann mal abbremsen muss, weil irgendein Hundebesitzer seinen Wuffi mit der Leine quer über den Radweg führt und ich muss abbremsen und muss dem dann erstmal klingeln. Und weil er den Kopfhörer anhat, hört er mich noch nicht mal. Ist der erste Reflex, den natürlich zusammenzufalten, sagen, was für ein Vollidiot ist. Und der Radweg gehört zu allen. Aber manchmal ist es halt dann auch so, dann gucken die Leute um, sehen dich erschreckend und zucken zusammen. Und wenn man dann mit einem Lächeln weiterfährt, hey, sorry, alles gut, und dann ein bisschen den Druck rausnimmt. Also mir geht es danach immer besser, als wenn ich mich dann 5 Minuten über den Vollidioten
ärgere. Ja. Also das ist ja dem anderen vielleicht auch.
Also das ist so
ein schönes Schlusswort. Wir bremsen auch für andere.
Ja, als Schlusswort würde schon noch, bevor wir zum Schlusswort kommen, einfach nochmal die Eingangsfrage, wie sicher ist Rennradfahren und kann man das wirklich machen, dann doch nochmal kurz zusammenfassen, glaube ich.
Dann tu dir keinen Zwang an.
Nee, also wie gesagt, um die Frage zu beantworten, ja, man kann Rennrad fahren, man kann es guten Gewissens tun.
Man sollte es also sogar tun.
Ist meine zutiefst Überzeugung, weil sonst könnten wir unser Hobby nicht ausüben.
Auch als Familienvater?
Auch als Familienvater. Ich sage, natürlich gibt es ein Restrisiko, das gehört dazu, aber wie gesagt, das gibt es halt in vielen Bereichen. Ich finde, Rennradfahren ist jetzt kein Hochrisikosport wie Klippenspringen oder was weiß ich was mit Bodysuits von irgendwelchen 500 Meter hohen Klippen runterzuspringen. Also ein gewisses Restrisiko ist da, aber ich finde, das ist durchaus wert, das in Kauf zu nehmen. Und man kann durch eigenes Fahrverhalten, durch eigene Umsicht,
durch eigene Bekleidung
viel dazu beitragen, Bekleidung, Helm, Streckenwahl etc., viel dazu beitragen, sein eigenes Risiko zu minimieren. Also das finde ich, das gibt mir dann so das Gefühl zu sagen, okay, ich kann relativ viel dafür tun, dass meine Ausfahrten sicher sind. Ich meine, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, was ist ja auch, was ich noch einwerfen würde, es gibt ja auch so praktische Sachen wie Live-Tracking oder sowas. Also das kann ich jetzt auch nur empfehlen. Gibt es bei vielen Radcomputern, bei Strava gibt es das, glaube ich, von Specialized Helme, die entweder eine Sturzerkennung haben oder wo du sozusagen per GPS über dein Handy sozusagen deinen Daheimgebliebenen deine Position mitgeben kannst.
Also, dass man nicht aufs Fahrrad steigt und dann 2 Stunden verschwindet und keiner weiß, wo man gewesen ist. Und wenn man nach 5 Stunden noch nicht zurück ist, müssen alle komplett im Umkreis von 200 Kilometern suchen.
Genau.
Sondern, also, dass man den Daheimgebliebenen signalisiert, wo man ist und wo man im Falle eines Falles gesucht werden könnte.
Also, das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Habe ich jetzt auch kürzlich meinem Vater irgendwie mal anempfohlen, weil der ist jetzt auch über 70. Ich meine, der fährt immer noch gerne und gut. Und da hat er mal überlegt, so Radcomputer. Und ich habe gesagt, hey, das ist echt ein super Ding, weil ich meine, natürlich muss man damit rechnen, dass mal was passiert. Und wie du sagst, man sagt, man ist 2 Stunden weg. Nach 3 Stunden fängt man an, sich mal Sorgen zu machen. Und nach 4 geht dann die Suche los. Wo ist er denn eigentlich? Dann habe ich persönlich ein besseres Gefühl. Und es ging mir dann auch, wenn bekannte Familienmitglieder von mir irgendwie ratlos fahren und ich weiß, ich kann auf den Link gucken, dann sehe ich, aha, da ist er bewegt sich, alles gut. Dann ist man beruhigt. Ich meine, das kennt ja jeder, Frau, Freundin verabschiedet sich, fährt irgendwo hin. Der altbekannte Anruf, ja, ich bin gut angekommen, der ist ja, gehört auch irgendwie noch mit dazu. Weil man macht sich natürlich Sorgen, ob man mit dem Rad fährt oder mit dem Auto. Aber das ist so ein Punkt, wo ich sage, das ist einfach wichtig und gut. Und wie gesagt, wenn es das gibt technisch, dass man einfach seine Position durchgibt. Und im Falle eines Sturzes können die Dinger ja dann tatsächlich auch Hilfe sozusagen herbeiholen, so Sturz erkannt. Ich meine, ich kenne es auch, ich mache es, glaube ich, pro Tour 3-mal aus, weil es aus Versehen losging oder wenn man mal stärker gebremst hat. Aber ich denke mir halt dann auch immer besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Und es macht halt schon einen Unterschied, ob du quasi unmittelbar nach dem Sturz durchgibst, ich brauche Hilfe, oder ob erst nach 4-5 Stunden dich jemand findet und dann ist möglicherweise zu spät. Also von daher, das ist, gehört auch noch mit zu den Dingen, die man machen kann, um seine Sicherheit einfach zu erhöhen.
Mhm. Ja, guter Tipp noch. Dann?
Andere Einschätzung, da habe ich jetzt hier alles totgeschlagen.
Ja, sozusagen. Das war das Totschlagargument.
Ja.
Gut. Dann war das unser Podcast zum Thema, wie sicher ist Rennradfahren? Ein Themenwunsch von unserem Roadbike-Leser und Podcast-Hörer Christian Kaden. Wenn ihr ebenfalls...
Gerne mehr davon.
Ja, eben. Wenn ihr Ideen habt für Podcast-Themen oder Feedback zu unseren Folgen, dann schreibt uns unter podcast@roadbike.de und ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook und Instagram folgen und schreiben. Und Corona hin oder her, wir produzieren natürlich auch weiterhin unser Heft für euch. Ihr könnt Roadbike am Kiosk eures Vertrauens oder online als E-Paper käuflich erwerben.
Und es gibt eine wunderbare Möglichkeit, da muss man gar nicht raus, dann kriegt man das in den Briefkasten. Jeden Monat. Ja,
als Abonnent.
Endlich Abo.
Und da gibt es auch immer gute Angebote für Neuabonnenten. Dann schaut gerne mal vorbei auf roadbike.de. Macht es gut,
genau.
Bleibt gesund, alles Gute und
fahrt vorsichtig.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.